Geschwister, liebe Gäste, guten Morgen. Ich freue mich, unter euch zu sein. Ich freue mich, euch das Wort Gottes mitzugeben. Ich habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn und Retter. Ihn möchte ich verkündigen, er ist der Inhalt der Botschaft. Und wenn nicht, dann muss ich mich hüten. Schlagt mit mir auf die Schrift Lukas, Kapitel 18. Lukas, Kapitel 18. Die Verse 9 bis 14. Bevor ich diese Verse lese, werden wir noch stille und ich bete. Herr Jesus, wie wir es gerade gesungen haben, so wollen wir uns demütigen, im Geiste auf die Knie gehen, Herr, uns unter dein Wort stellen, dir zuhören, was du uns zu sagen hast. Wir wollen jetzt nicht beschäftigt sein wie Martha, Herr, sondern wie Maria, wollen wir zu deinen Füßen sitzen, liegen und dir zuhören, was aus deinem Wort kommt, lebendige Worte, ewige Worte, Herr. Wir brauchen es, Herr. Es ist Leben, es ist lebendiges Wasser, es ist lebendiges Brot. Herr, und ich bete auch darum, dass du mir hilfst, das Wort gut auszulegen, zu deiner Ehre, dass wir es verstehen, dass wir es aufnehmen, dass wir auch hier gesättigt werden. Darüber nachsinnen, Herr. Es ist so gut, Herr. Wir brauchen dich, wir brauchen dein Wort, wir brauchen den Geist, Herr, der jetzt wirkt in uns, an uns. Herr, denn ohne das Wirken bleibt alles kalt. Darum bitte ich, Herr. Amen. Paulus hat gesagt im Thessalonicher Brief, ich bin nicht nur gekommen zu euch im Wort. Also nicht nur im Wort, nicht nur mit diesen verbalen Worten, sondern er sagt auch in der Kraft und im Heiligen Geist. Und das ist mir wichtig, dass wenn diese Worte ausgehen, und so haben wir auch gerade gebetet, dass Gott wirkt, weil er steht hinter diesen Worten und somit wirkt er auch mit Kraft im Geist. Und dadurch werden wir verändert, ja, weil Gott hinter seinem Wort steht. Nun lesen wir Lukas Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Hört ihr mich gut? Ist gut, oder? Schön. Also ich lese. Er, also Jesus, sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber von fern stehend wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach: O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist unser Gleichnis. Dieses Gleichnis, mit dem setzen wir uns auseinander. Ich gehe wieder Vers für Vers durch. Wir legen es aus und schauen, was Gott uns hier sagt. Nun, Jesus spricht dieses Gleichnis an. Und es war mit Sicherheit ein Schockerlebnis für alle, die ihn gehört haben. Es war schockierend. Zu sagen, dass am Ende der ungerechte Zöllner gerechtfertigt wird und dass der Pharisäer nicht gerechtfertigt wird, das ist ein Unding. Sowas konnte man nicht behaupten, dass man stellte die ganze jüdische Theologie, das ganze jüdische Denken auf den Kopf. Das geht nicht. Also durch dieses Gleichnis machte sich Jesus sehr, sehr viele Feinde. Ich meine, Jesus machte sich immer Feinde. Durch seine Lehre, ja, er hat den Leuten das Evangelium gepredigt, er hat, um genau zu sein, hat er sich selbst gepredigt, er hat über sich gepredigt. Ich bin das Brot, ich bin das Wasser, glaubt an mich, ich bin der Inhalt des Evangeliums. Und die Leute haben sich daran gestoßen, es war für sie ein Ärgernis, es war für sie eine Torheit. Aber vor allem dieses Gleichnis, das hat er richtig ins Gesicht geschlagen. Sowas zu sagen, ging gar nicht. Zumindest in der jüdischen Gesellschaft. Nun, wir gehen durch. Er aber sprach zu einigen, Vers 9, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Also, um es ganz einfach aufzubrechen, an wen ist dieses Gleichnis gerichtet? Jesus spricht es hier eigentlich direkt an. Es geht an diejenigen, die auf sich selbst vertrauen oder vertrauten. Ja, das sind diejenigen, die von sich selbst überzeugt sind, überzeugt darüber, dass sie gerecht sind vor Gott, dass sie gut genug sind vor Gott, um vor Gott zu bestehen. Ja, durch ihren Lebenswandel, indem man das Gesetz hält. Ja, dieses Wort gerecht, dikaios auf Griechisch, das bedeutet recht, rechtschaffen, aufrichtig. Ja, jemand, der das Gesetz hält, dann bist du gerecht. Wenn du ein gutes Leben führst, wenn du Gutes tust, wenn du das Gesetz Gottes befolgst, dann wird Gott dich akzeptieren, dann wird er dich in sein Reich lassen, in den Himmel lassen. Du wirst vor ihm bestehen. Und davon waren die Menschen fest überzeugt. So muss man es machen. Gott wird mich aufnehmen und Jesus will durch dieses Gleichnis diese Leute aus dieser falschen Denkweise herausholen. Aus dieser falschen Illusion, das ist nicht richtig. Im Prinzip können wir sagen, dass dieses Gleichnis alle Menschen betrifft, auch heutzutage. Ja? Menschen, die denken, sie können aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung gerecht vor Gott sein. Ja, indem man, wie schon gesagt, viel Fleiß hat, viel Gutes tut, das Gesetz hat, gewisse Gebote erfüllt. Und dann wird Gott mit einem zufrieden sein und dann, wenn du stirbst, kommst du in den Himmel. Aber das ist im Prinzip Götzendienst. Das ist ein falscher Gott. Menschen haben sich einen Gott so zurechtgebastelt. Diesen Gott gibt es nicht. Diesen Gott gibt es nicht. Ja, wenn Menschen vor Gott stehen und darauf von sich selber überzeugt sind, dass sie gerecht sind, dass sie Gott beeindrucken können von ihren guten Werken, so irren sie sich. Diesen Gott gibt es nicht. Dieser Gott wird verdammen. Das ist der reale Gott. Das ist der Gott der Schrift. Aber nicht ein Gott, der ein Auge zudrückt und sagt, ja komm, du bist gut genug. Ich habe mal bei YouTube gibt es einen, Ray Comfort heißt er, der führt Umfragen durch und er fragt immer, ich weiß nicht, ich habe schon so viele Interviews gesehen und er fragt immer, ja, was denkst du, wie kommst du in den Himmel? Oder denkst du, du kommst in den Himmel? Ja, ich habe ja viel Gutes getan. Und diese Antwort kommt permanent. Das ist nicht nur damals so, das ist heute extrem verbreitet. Und zur damaligen Zeit betraf es vor allem diese Pharisäer, das Pharisäertum. Die haben auf sich selbst vertraut, die waren extrem von sich überzeugt, dass sie gerecht vor Gott sind, dass sie vor Gott bestehen können. Und das haben sie auch ehrlich gesagt äußerlich vor den Menschen geschafft. Ja, so gerecht zu erscheinen, gut zu erscheinen. Aber Gott können sie nicht täuschen. In Lukas 16, schaut mal eine Seite zurück, Lukas 16, Vers 14, da heißt es: Dies alles aber hörten auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst vor den Menschen als gerecht hinstellen. Ja? Also das könnt ihr, das könnt ihr. Aber Gott kennt eure Herzen. Er schaut hinein und er weiß, was sich da wirklich verbirgt. Also Gott konnten sie nicht täuschen. Also gerade an dieses Gleichnis geht vor allem an diese Pharisäer, an diese Heuchler, aber natürlich auch an alle anderen Juden, die da standen, die zugehört haben und die von sich selbst überzeugt waren: Ich bin gut genug, ich bin gerecht, Gott muss mit mir zufrieden sein. Und das ist, ich meine, die größte oder zumindest eine der größten Lügen, die den ganzen Erdball verseucht. Zu meinen, man ist gut genug, man ist gerecht genug vor Gott. Das ist in der ganzen Welt so. In den ganzen Religionen finden wir dieses Denken, diese Denkweise. Das ist schrecklich, weil diese Denkweise führt einen persönlich ins Verderben. Ins Verderben. Und dann gibt es keine zweite Chance mehr, das Ganze wieder gut zu machen. Es ist vorbei. Es gibt auch in diesen Sprüchen einen Spruch, wo es heißt: Manchem erscheint ein Weg richtig, aber am Ende ist es der Weg zum Tod. Ich meine, ähnlich hört sich's an, ja. Und so denke ich oft, ja. Die ganze Welt, viele denken, ja, wenn ich sterbe, ich denke, ich habe ein gutes Leben gelebt. Am Ende ist der Weg zum Tod. Es ist eine Täuschung gewesen, mit der Satan einen verblendet. Und so denke ich für uns Christen, was für eine Erleichterung. Was für eine Erleichterung ist es, dass Jesus Christus gekommen ist, der bereits alles für uns getan hat. Also seine Bemühung, seine Werke, seine Leistung, sein Leiden, das reicht aus. Und wir als Christen, wir müssen es lernen, darin zu ruhen. In Christus zu ruhen, in seinem Erlösungswerk zu ruhen. Das ist manchmal so leicht ausgesprochen, aber ich merke das bei mir selbst, wahrscheinlich macht ihr auch die Erfahrung, wir müssen das lernen. Manchmal oder oftmals ruhen wir nicht in ihm, sondern trotzdem schleicht sich wieder der Gedanke ein: Nein, ich muss noch was tun. Ich muss noch was hinzufügen. Es bereitet mir eine gewisse Unruhe. Kann Gott mit mir wirklich zufrieden sein? Und Geschwister, ich möchte euch wirklich ermutigen, wir müssen es lernen, in ihm zu ruhen, auf ihn zu schauen, ihn zu studieren, sein Werk anzuschauen auf Golgatha, ihn als Person zu sehen und sagen: Ja, er reicht aus und ich darf in ihm ruhig werden. Denn wenn ich das nicht mache, werde ich wieder unruhig und zappelig und denke: Wann reicht's aus? Ist Gott mit mir zufrieden? Aber Gott schaut auf seinen Sohn. Und er hat Wohlgefallen an ihm und er schaut auf dich und hat Wohlgefallen an dir, weil du in ihm bist, weil du in ihn hineingepflanzt bist, in Christus verbunden. Versteht ihr, was ich meine? Für mich ist es manchmal persönlich im Leben sehr erleichternd, ja, wenn ich merke, man kommt so in diese Gesetzlichkeit hinein. Sagt: Herr, und jetzt wieder anstrengen, und oh, jetzt habe ich es nicht, jetzt bist du wieder mit mir unzufrieden, und jetzt habe ich was Gutes gemacht, jetzt kann ich mir wieder Punkte sammeln. Denke ich mir: Herr, du hast mich geliebt, als ich noch gottlos war, als ich noch nicht mal auf der Welt war, hast du mich geliebt, als ich noch nichts mehr von dir wissen wollte. Und jetzt bin ich ein Kind Gottes, ich darf dich lieben, und dann denke ich, kann Gott irgendwie durch meine Werke, seien sie gut oder böse, beeinflussen oder denken, ich mache es davon abhängig. Ich darf in Christus ruhen. Nun, weil die Pharisäer so gut von sich dachten, weil sie überzeugt von sich waren, waren sie auch stolz. Man wird stolz. Man wird stolz auf seine eigene Leistung und Gerechtigkeit. Und dann lesen wir, dass sie die übrigen Leute, die um sie herum standen, verachteten. Es entsteht ein Stolz und man verachtet andere. Man hebt sich über andere ab, guckt auf sie nieder und sagt, nun, du bist nicht so wie ich. Es gibt, im Judentum gab es eine gewisse Klasse. Wir werden auch ganz einfach Sünder bezeichnet. Sünder. Aber Sünder ist wirklich, wenn wir das in der Schrift lesen, klar, es betrifft alle, aber auch im Judentum vor allem eine Kategorie. Sünder, das waren so die schlimmsten Leute überhaupt. Und dazu gehörten die Zöllner. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, Oberzöllner Zachäus. Der war einer in dieser Kategorie. Dazu gehörten aber auch die Huren. Ja, dazu gehörten die Aussätzigen, Blinde. Die waren verachtet. Man dachte, sie sind von Gott bestraft, unter dem Zorn Gottes. Und man verachtete diese Leute. Sie waren nicht gerecht. Nicht diese, die Pharisäer sagen, wir sind es, nicht dieses dreckige Pack. Und Jesus stellt dieses Gleichnis dar und stellt gerade diese Pharisäer und alle, die von sich so selbst überzeugt sind, bloß, holt sie runter. Und dann fängt er an. Vers 10. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Genau, ein Anruf zum Herrn. Um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Nun, zur Zeit des Alten Testamentes gingen die Juden alltäglich, sie gingen in den Tempel, um zu beten. Diese gewöhnlichen Gebetszeiten, die waren um 9 Uhr morgens und um 3 Uhr nachmittags. Aber es war nicht einfach nur ein Gebet, sondern es war verbunden mit einem Gottesdienst. Das heißt, man betete, aber man brachte auch Opfer. Ja? So eine gewisse Gottesdienstzeremonie. Es war, was Jesus hier sagt, es war eine komplett normale Alltagssituation. Ja? Alltag. Jeder war damit vertraut, jeder wusste, wovon Jesus hier redete. Und dann nennt er diese beiden Männer. Die beiden Männer sind in den Tempel gegangen, sie haben geopfert und sind dann anschließend ins Gebet gegangen. Und dann nennt Jesus diese zwei Männer spezifisch. Das sind zwei Typen von Menschen. Auf der einen Seite ein Pharisäer und auf der anderen Seite ein Zöllner. Und das ist nicht von ungefähr, dass Jesus genau diese Typen erwähnt. Weil das sind extreme Gegensätze. Das ist wie Plus und Minus. Das kann man nicht vereinen. Und Jesus macht es bewusst. Bewusst. Ich will kurz etwas zu den Einzelnen, also zu diesen Typen sagen, zu diesen Personen sagen. Zum einen die Pharisäer, ja, es war im Judentum war es eine besondere Gruppe, es waren die geistlichen Führer für das Volk, hoch angesehen, hoch religiös, sehr gesetzlich. Also sie kannten das Gesetz Gottes und sie waren in den Schriften sehr bewandert, sie befolgten auch das Gesetz Gottes so extrem, dass man sogar um das Gesetz Gottes weitere Gesetze erfand. Also die sogenannte Mishnah, das lesen wir auch, ja, die gab es zur Zeit Jesu, einfach damit man diesen Zaun, also die äußerlichen Gesetze, wenn man die bricht, dann hat man zumindest das Gesetz Gottes nicht gebrochen. Aber diese ganze Idee, wohin das hinführte, das ging alles daneben. Ja, Jesus sagt in Markus 7, 13, ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen. Ihr legt mehr Wert auf die menschlichen Gesetze und bricht dabei sogar das Wort Gottes. Also das waren äußerlich gesehen Menschen, die waren fromm, die hatten ein schönes Erscheinungsbild, sehr religiös. Die Leute achteten auf sie, also mit Bewunderung. Und der Gegensatz dazu, das waren die Zöllner, das waren Juden, die, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, an die Predigt von Zachäus, die für die Römer arbeiteten, für die Heiden. Sie sammelten Steuern ein, sie waren verhasst, sie waren verachtet unter den Juden, der Abschaum der Gesellschaft. Zum einen, weil sie für die Heiden arbeiteten, aber auch, weil sie ihre eigenen Leute, die eigenen Juden, ausgeraubt haben. Die eigenen Juden ausgeraubt haben, indem sie Steuern kassierten, Steuern einsagten, immer mehr als nötig war. Einen Teil gaben sie an Rom weiter, den Rest behielten sie für sich. Das war skrupellos, das war gemein. Sowas konnte man nicht machen, aber das machten die. Nicht umsonst sagt Zachäus, was sagt er bei seiner Bekehrung? Siehe her, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Warum sagt er das? Weil er so eine Person war. Ein Gauner. Also wir sehen, ich sage es nochmal, zwei komplett verschiedene Menschentypen, die hier angeführt werden. Der Pharisäer, sehr religiös, gottesfürchtig, zumindest vor den Menschen. Und der Zöllner, absolut gottlos, eine Schande für das Judentum. Vers 11. Der Pharisäer trat hin, also sie waren im Tempel, der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Hier heißt es, der Pharisäer, er trat hin und betete. Ja, oder er stand und betete bei sich selbst so. Also im Gebet stehen, das ist eigentlich eine normale Gebetshaltung, ist ganz normal. Die Menschen beteten damals auf Knien, aber auch im Stehen, auch mit erhobenen Händen. Ja, das sehen wir bei Salomo, als er auch im Tempel mit ausgestreckten Händen betet. Jesus erwähnt es auch in der Bergpredigt, diese Gebetshaltung. Also es ist normal, im Stehen zu beten. Und dann heißt es ganz interessant, er betete bei sich selbst, oder man könnte auch sagen zu sich selbst. Also der Pharisäer, der führte kein Gebet mit Gott. Er führte kein Gespräch mit Gott. Wir können sagen, eigentlich redet er mit sich selbst, über sich selbst. Er war das Zentrum hier in diesem Gespräch, in diesem, vielleicht soll ich sagen, Monolog. Ja, er ist das Zentrum. Das sehen wir, schaut mal, das sehen wir allein schon an den Worten ich. Guck mal Vers 11. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Also hier sieht man, wo der Fokus ist. Hä? Beim Ich, beim Ego. Und er betete bei sich selbst so. Ja? Er war ja von sich überzeugt, er war stolz. Und er betet. Also das Beten, das ist wirklich, das kann man nicht als Gebet bezeichnen. Man ist einfach, man präsentiert sich selbst in seinem Gespräch. So sehen wir auch, Jesus schildert diese Gebetshaltung in der Bergpredigt. Was sagt er über die Pharisäer in Matthäus 6, Vers 5? Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie, jetzt kommt der Grund, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Also dem Pharisäer geht es hier um sich selbst. Darum, dass ihn auch andere Menschen sehen, ihn bewundern, beeindruckt sind von so einem Heiligen. Aber in seiner Verblendung dachte er wirklich, dass Gott seine Gebete erhört. Aber für Gott war es nur ein Gräuel. Nur ein Gräuel. Das ist kein Gebet. In Matthäus 15,8 zitiert Jesus eine Stelle aus Jesaja und er bezieht sie auf die Pharisäer und er sagt, dieses Volk, sagt er, ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und so auch hier bei dem Pharisäer. Äußerlich sah alles wunderbar aus, schön heilig, schön gerecht, aber das Herz war fern von Gott, es war sündhaft krank. Von Stolz vergiftet. Und was betet der Pharisäer? Schauen wir uns mal den Inhalt an. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Seht ihr, was er macht? Er vergleicht sich mit anderen Menschen. Und ich finde, das ist bei uns auch heutzutage so ein Kernproblem. Wir vergleichen uns mit anderen Menschen, die in unseren Augen nicht so gut sind, und dann kriegen wir ein besseres Gewissen, wir fühlen uns besser, weil wir sind ja nicht so schlimm wie die anderen. Wir können uns auf die Schulter klopfen, wir sind so heilig. Wie hört sich das bei uns oft an? Ja, guck mal, was der hier sagt, ja, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, sind so ganz schlimme Leute. So sagen wir so, genau diese Gründe erwähnen wir heute auch. Oh Herr, ja, ich danke dir, ich habe noch nie jemanden umgebracht, ja, ich bin noch kein Mörder. Ich habe auch noch nie geklaut, ich bin noch nie fremdgegangen, so wie mein Nachbar, meine Ehe besteht noch, ja. Und so bestätigen wir uns selbst und geben uns ein ruhiges Gewissen. Und wohin bringt das uns? Es bringt uns dahin, dass wir auf uns selbst vertrauen, überzeugt von uns sind, selbstgerecht. Das ist ein Kernproblem. Also nochmal, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, ist ein Kernproblem. Statt uns mit anderen zu vergleichen, was müssen wir tun? Wir müssen uns mit Gott, mit den Maßstäben Gottes vergleichen. Was er fordert, damit vergleichen und dann merken wir ganz schnell, wir sind gar nicht so gut. Gar nicht so gut, bei weitem nicht so gut. Wisst ihr, was in Galater 3 steht, was Gott fordert? Galater 3, 10. Hört mal zu. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, so, was steht geschrieben? Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das ist die Forderung. Bleib in allem, was ich gefordert habe, dann erscheinst du als gerecht. Okay. Da wird einem der Mund gestopft, nicht wahr? Aber richtig gestopft, dass wir nichts mehr sagen können. Na, Gott hat das Gesetz nie gegeben, dass wir es einhalten können. Das können wir nicht. Das ist dazu kraftlos gewesen. Das zeigt uns vielmehr den Spiegel, wer wir wirklich sind. Und dann fliehen wir zur Gnade, zu Christus, in dem wir ruhen. Also Gott fordert Perfektion. Wenn wir nicht perfekt und sündlos sind, so können wir nicht bestehen. Das ist Gottes Forderung. Aber das sehen viele Menschen nicht. Und das sieht auch dieser Pharisäer nicht. Ja? Schaut mal her, was er macht. Er geht auf diese moralische Ebene. Was sagt er? Er sagt, er ist kein Räuber, also keiner, der andere Menschen beraubt oder sie auch oder auch gewalttätig ist. Ja. Er ist kein Ungerechter, also jemand, der das Gesetz Gottes nicht halten kann, der gottlos lebt. Ja. So einer ist er nicht. Er ist kein Ehebrecher, dass er die Ehe bricht, sich mit anderen Frauen vergnügt. Ja. Und wisst ihr, es mag sein, dass das äußerlich stimmt. Äußerlich kann er diesen Schein bewahren, aber im Herzen, wie oft war er schon ein Dieb? Im Herzen, wie oft war er schon ein Ehebrecher? Paulus sagt in Philipper über sich selbst, er ist ein Pharisäer, der Pharisäer gewesen, untadelig im Gesetz. Man konnte ihn nicht für irgendetwas beschuldigen, aber so war der äußere Schein. Das war der äußere Schein. Inwendig im Herzen, da hat es gebrodelt. Da war viel Schuld und viel Sünde. Aber das sieht dieser Pharisäer hier nicht. Das sieht er nicht. Das sehen viele Menschen heutzutage auch nicht. Nun, Gott lässt sich nicht täuschen, ja, vor diesem äußeren Schein. Er schaut ins Herz, er schaut auf die wahren Motive. Und schaut mal dann, während der Pharisäer betet, er vergleicht sich mit diesen Leuten. Und dann zum Schluss sagt er, oder wie dieser Zöllner da. Also er wird so nun mal zum Schluss erwähnt. So, also wirklich der Abschaum vom Abschaum. Der dort hinten. Oh Herr, danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Der vereint alle. Der ist der Ehebrecher, der ist der Dieb, der ist alles. Der Ungerechte. Er fusioniert alle zusammen. So vergleicht man sich. Und jetzt guck mal, was er macht. Er geht von der moralischen Ebene, ja, geht er jetzt auf die religiöse Ebene. Und er sagt, Vers 12, ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Also erstmal sagt er, dass er nicht so ist wie die anderen und jetzt nennt er seine Leistungen. Er sagt, also damit vor allem Menschen und auch Gott von ihm beeindruckt ist. Ja, ich faste zweimal die Woche. Normalerweise musste man nach dem Gesetz nur einmal im Jahr fasten und das war an dem Versöhnungstag Yom Kippur. Ja, in 3. Mose 16 lesen wir das. Ansonsten war es auf freiwilliger Basis. Und der Pharisäer fastet zweimal die Woche, um zu zeigen, wie fromm und religiös er ist. Und das Fasten an sich, also versteht mich nicht falsch, das ist etwas Gutes, wenn man es gottgemäß, wenn man es biblisch anwendet, aber nicht, wenn man es missbraucht. Ja, Jesus nennt zum Beispiel diesen Missbrauch in Matthäus 5, wo er sagt, wenn ihr aber fastet, so sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Also wieder, um was geht's? Um andere Menschen. Die anderen sollen von einem beeindruckt sein. Die anderen sollen mich bewundern. Der Fokus ist, der ist wo ganz anders. Und dann sagt er, ich verzehnte alles, heißt es, ja. Die Pharisäer hatten ja viele, ich habe es vorhin gesagt, ausgedachte Gesetze, die Mishna. Und dort heißt es, dass man all das, ich habe die Mishna bei mir zu Hause, ich habe es auch nachgelesen, dass man all das, was man isst, was man erwirbt, verzehnten muss. Einen zehnten Teil geben muss. Und wenn man den zehnten nicht gibt, also den zehnten Teil an Steuern zahlt für das Essen, dann war es verboten, diese Sachen zu essen. So strikt war man auch, ja. Und der Pharisäer wollte natürlich etwas ganz Besonderes sein, was ganz Besonderes für Gott tun, ja, ihn beeindrucken, gerecht erscheinen. Und so versucht der Pharisäer moralisch und religiös vor Gott zu punkten. Vielleicht denken wir jetzt, wie kann man so blind sein? Wie kann man so mit so einer Strategie, mit so einem Vorgehen Gott versuchen zu beeindrucken. Aber ich denke, dass wir Menschen heute nicht anders sind. Wir ticken genauso. So wie der Pharisäer versuchen wir auch, Menschen zu beeindrucken, Gott zu beeindrucken, indem wir moralisch und religiös punkten. Ja, und ich habe schon diese Gründe genannt, ja, die Argumente, ich habe noch nie gestohlen, ich habe noch nie jemanden umgebracht, ja, solche moralischen, oder wenn wir auf die religiöse Ebene gehen, wie hört sich das bei uns an? Ja, ich gehe einmal am Sonntag in den Gottesdienst und ich lese jeden Tag ein Kapitel in der Bibel, ich bete auch, Gott muss mit mir zufrieden sein. Und diese Argumente finden wir permanent. Die gibt es bei diesen religiösen Menschen, die heilig tun, aber nicht heilig sind, nicht wiedergeboren sind. Und ich denke, wir Christen hier, wir selber stehen in dieser Gefahr, indem wir versuchen, es kommt so schleichend, manchmal bemerkt man es gar nicht, so schleichend kommt es, dass wir vor Gott direkt oder indirekt versuchen zu punkten und zu sagen, Herr, schau doch, was ich heute gemacht habe. Ich meine, ich habe heute einen ganzen Brief durchgelesen. Oh, dann ist das Gewissen beruhigt. Ja, du musst auch mit mir zufrieden sein. Ja, wir versuchen so religiös zu punkten, auf gewisse Weise. Aber wir wissen, Geschwister, wir müssen Gott nichts beweisen. Wir wissen, wir sind aus Gnade errettet und allein aus Liebe zu ihm. Machen wir doch diese Dinge. Doch nicht, um wieder in diese Werkegerechtigkeit hineinzurutschen, zu sagen, ja, jetzt kann ich, jetzt muss Gott mit mir beeindruckt. Nein, wir machen das doch aus Dankbarkeit, aus Liebe zu ihm, weil wir ihn lieben. Ich hoffe, ihr sitzt nicht hier, weil es eine Pflichtveranstaltung ist, weil ihr aus Pflicht hierher kommen müsst, sondern weil euch die Liebe zu dem Christus zieht. Dass ihr sagt, ja, ich bin begierig nach der unverfälschten Milch, nach dem sättigenden Brot. Ihn will ich. Die Liebe treibt mich hierher. Ich weiß nicht, was euch bewegt, aber ich hoffe es, dass es die Liebe ist, der Drang zu ihm. Jetzt schaut mal her. Also hier haben wir diese Gesetzlichkeit kennengelernt, ja, den Pharisäer. Jetzt schaut mal Vers 13. Der Zöllner aber von fern stehend wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach, O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Der Zöllner, also ich habe vorhin gesagt, das sind totale Gegensätze, aber er geht mit einer ganz anderen Haltung ins Gebet. Was sehen wir hier? Kein Hochmut, kein Stolz, absolute Demütigung. Das sehen wir schon allein an der körperlichen Haltung. Hier heißt es, er steht weit ab. Hat sich wahrscheinlich gar nicht so in die Nähe des Tempels getraut, hat sich nicht für würdig erachtet. Er steht weit ab, weil er wusste, es ist nicht wert, sich Gott zu nähern. Und dann heißt es, er traut sich nicht einmal nach oben zu schauen, ja, in den Himmel, ja, wo Gott thront, da schaut er nicht mal hin, sondern er blickt beschämend nach unten. Beschämend nach unten. Er schlug an seine Brust und rief, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Der Zöllner sieht hier, in welchem Elend er ist. In welchem Elend er sich befindet. Er erkennt, dass er vor Gott jämmerlich ist. Er kann ihm gar nichts bringen. Mit leeren Händen steht er da. Mit Händen gefüllt mit Sünde. Das können wir Gott geben, gefüllt mit so etwas. Und sagen, Herr, vergib. Er weiß, er kann Gottes Gesetz, Gottes Anforderungen nicht erfüllen. Ist unmöglich. Er steht unter dem Fluch. Und sag, Herr, wo soll ich hin? Was soll ich machen? Sei mir gnädig, hab Erbarmen. Das erinnert mich an diese Aussage in den Glückseligpreisungen. Ja? Da sagt Jesus in Matthäus 5, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, glückselig sind die erkennen, wie elendig, arm, wie bettelarm sie sind vor dem Herrn. Oh, die sind glücklich. Nicht die sich reich vor Gott hinstellen, die ihre Armut erkennen und merken, sie können Gott nichts bringen. Und der Zöllner kommt hier wie ein elender Bettler vor Gott und bekennt seine Armut. Er weiß, er ist ein Versager, fleht um Gnade. Er weiß, er kann nicht moralisch und religiös vor Gott punkten wie der Pharisäer. Es bringt nichts. Er kann Gott so nicht gefallen. Und das unterscheidet diese beiden Männer. Der Pharisäer denkt, er kann es aus eigener Kraft. Der Zöllner weiß, ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Und er sagt, interessant ist hier diese Wortwahl, er sagt, wie heißt es hier in Vers 13, O Gott, sei mir dem Sünder. Er nicht nur Sünder, hier steht ein Artikel davor, dem Sünder. Also er sieht sich nicht nur allgemein als Sünder, sondern wirklich als den Sünder. Als den Schlimmsten von den Schlimmen, ja, unter allen. Wisst ihr, es ist wundervoll, es ist schön, wenn Menschen vor Gott ihr Elend erkennen, wie sie schuldig vor ihm sind, sündig und dann nach Gnade schreien und rufen. Das ist das Entscheidende. Viele Leute glauben an die Bibel, sie glauben an Jesus, sie bekennen es sogar mit ihrem Mund, aber ich frage euch persönlich, jeden Einzelnen, habt ihr euer Elend gesehen? Als ihr euch bekehrt habt, habt ihr euer Elend gesehen? Habt ihr eure Armut gesehen? Und ihr sagt, naja, ich bin hier, ich höre das Wort Gottes, ich glaube schon daran, aber ich habe nie mein Sündenelend gesehen. Dann stelle ich dir stark unter Zweifel, ob du dann Christ bist. Denn Christsein beginnt mit Sündenerkenntnis, dass man sein Elend sieht. Denn Christus ist nicht gekommen, um zu sagen, hey, ich mache dir ein schönes Leben. Er ist gekommen, um Sünder zu retten, von ihrem Elend, aus ihrem elenden Pfuhl heraus. Das Elend ist so wichtig zu sehen. Das bringt, davon geht's aus. Hier geht die meisten Menschen, die Christus ablehnen, die sehen auch ihr Elend nicht. Die sagen, bin doch relativ gut, passt doch alles. Diesen widersteht Gott. Wohin bringt uns dieses Elend? Es bringt uns nach Golgatha zum Herrn. Wisst ihr, der Zöllner hatte hier vielleicht nicht unbedingt jetzt das Kreuz vor Augen, weil Jesus zu der Zeit noch gar nicht gestorben war. Aber er wusste, guck mal, ganz interessant, er wusste, dass seine Sünden ein stellvertretendes Opfer brauchen. Woran erkenne ich das? Woran sieht man das hier in dem Text? Guck mal, er sagt hier, sei mir dem Sünder gnädig. Und wer einen Wortschlüssel hat, so einen hebräischen Wortschlüssel, der ist jetzt im Vorteil. Griechisch, Entschuldigung, ja. Guter Einwand, ja, sehr gut. Griechisch und Hebräisch, aber hier in dem Fall Griechisch. Sei mir Sünder gnädig. Dieses Wort gnädig darf nicht so verstanden werden wie, guck mal her, ein Kapitel weiter geht es um den blinden Bartimäus. Und da sagt er, als Jesus vorbeilief, hab Erbarmen mit mir. Das sagt der Zöllner hier nicht. Er sagt nicht, hab Erbarmen. Natürlich braucht der Zöllner Gnade. Natürlich braucht der Zöllner Erbarmen. Aber Gott kann nur gnädig sein auf der Grundlage eines Opfers. Und wenn dieses Opfer, dieses Vollkommene nicht da ist, das makellose Lamm, der Christus, gibt es keine Gnade. Gott kann nicht einfach so gnädig sein. Und das merken wir an dem Wort gnädig. Er sagt hier hilaskomai. Und das heißt Sühnung. Das heißt Sühnung. Er sagt praktisch, Gott, verschaffe mir Sühnung. Und diese Sühnung ist nur möglich, wenn ein Opfer da ist, das sühnt, das diese Sühnung bewirkt. Ja, was steckt in diesem Wort Sühne drin? Wenn ein Opfer, ja, sühnt, heißt es, der Zorn Gottes, er wird gestillt, er wird zufriedengestellt. Ich werde jetzt versöhnt. Das steckt in diesem Wort drin, Sühnung. Danach, wonach sich der Zöllner sehnte, ja, also das war diese Sühnung, dass er mit Gott versöhnt wird auf der Grundlage eines Opfers, dass der Zorn Gottes, der über ihn steht, er weiß, dieser Zorn steht über ihn, dass dieser Zorn zufriedengestellt wird, befriedigt wird und er mit Gott versöhnt ist. Nicht durch eigene Kraft, nicht durch eigene Leistung, sondern durch das Opfer. Ist interessant, nur durch das Wort. Wahrscheinlich war es dann damals nun dieses Tieropfer, das der Zöllner gebracht hat. Ja, das gehörte zu diesem Gottesdienst dazu. Aber wir wissen laut dem Hebräerbrief was? Dass kein Tier, kein Bulle, kein Stier, sonst was diese Sünden wegnehmen kann, sondern alles waren Bilder auf den lebendigen Christus, auf das wahre Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Diese Opfer sollten nur auf ihn zeigen, auf Jesus. Und wenn wir beten, wie das war, Herr, verschaffe mir Sühnung, dann wo finden wir die Sühnung? In Christus. Nur er war in der Lage, das wegzunehmen, uns mit Gott zu versöhnen. Das ist befreiend, ist das schön? Es ist schön, gell? Das muss man mal so runtersickern lassen. Gute Kost. Vers 14, Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, ja, es war schockierend, als Jesus dieses Gleichnis gesagt hat, schockierend für alle Juden um ihn herum. Das warf die ganze jüdische Theologie auf den Kopf, weil man hat fest geglaubt, dass man durch eigene Anstrengung, durch Leistung vor Gott bestehen kann, indem man das Gesetz hält. Und hier am Ende wird der gottloseste Mensch von Gott angenommen. So wie der Verbrecher am Kreuz, wie der Schächer am Kreuz, wo Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das geht nicht in jüdisches Denken hinein, das geht nicht. Der hat sein ganzes Leben verhunzt und jetzt wird ihm Gnade erwiesen. Jetzt wird ihm Sühnung zuteil. Aber das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Jesus sagt, dass nicht derjenige, der gut ist, errettet wird, sondern derjenige, der erkennt, wie verdorben er ist, der wird gerettet. Und dann lesen wir zum Schluss, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ja, mit anderen Worten, ich meine, im Petrusbrief heißt es, dass Gott den Hochmütigen widersteht. Ja. Die, die meinen, die sind gut genug, denen widersteht Gott. Die, die meinen, die gesetzlich genug sind, gerecht, die haben keinen Platz. Aber diejenigen, die sich demütigen, Geschwister, ich ermutige euch, ja, diejenigen, die sich demütigen, die erkennen, wie unwürdig sie sind, und Rettung aus ihrem hoffnungslosen Zustand brauchen, die werden erhöht. Die werden begnadigt. Die werden errettet. Ihr seid erhöht. Ihr seid begnadigt. Ihr seid errettet. Ich hoffe, wir sehen uns nicht in diesem Pharisäer. Ich hoffe, wir sehen uns in diesem Zöllner. Und ich hoffe, dass jeder von euch und sich selber behaupten kann, ja, Herr, ich habe mein Elend gesehen und ich habe geschrien nach dieser Sühnung, nach dieser Gnade, nach diesem Erbarmen und mir ist sie zuteil geworden. Und dann bist du derjenige, der weggegangen ist, aber gerechtfertigt. Du wurdest für gerecht erklärt. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, die Gerechtigkeit des Messias gehört dir. Sie ist auf dich übertragen. Nicht deine, seine. Deshalb bist du in ihm. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Ich werde dann zum Schluss beten.